Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und bevor die heutige Episode losgeht, brennt mir noch etwas auf dem Herzen, was ich unbedingt loswerden möchte. Ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ich bin Partner der Initiative My Brain, My Choice, die Petition Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik auf den Weg gebracht haben. Diese Petition wird demnächst an die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig übergeben, mit aktuell etwas mehr als 18.000 Unterschriften. Und wenn du das genauso siehst, dass die Drogenpolitik absolut überarbeitet werden soll und die Prohibitionspolitik mehr als gescheitert ist, dann findest du in den Shownotes noch den Link, um deine Stimme mit abzugeben, damit wir ein Zeichen setzen für ein Recht auf Rausch und für ja, Selbstbestimmung. Das ist mir tatsächlich ein Grundanliegen, auch wenn ich selber das so nicht mehr betreiben kann, müssen doch die nachfolgenden Generationen nicht darunter leiden. Aufklärung ist wie überall der Schlüssel, also auch hier. Unterstützt My Brain, My Choice, setzt eure Unterschrift und jetzt ab zur Episode. Warum habt ihr jetzt dieses kindliche Lachen gehört? Weil Kindergeburtstag ist. Liebe Artin, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute für dein neues Lebensjahr. Ganz viel Gesundheit, ganz viel Erfolg, vor allen Dingen, dass du deine persönlichen Ziele erreichst. Und ja, auf diesem Weg Happy Birthday an eins der loyalsten Community-Mitglieder der Sucht und Ordnung Family. Alles, alles Liebe.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Das ist heute der zweite Versuch mit der lieben Niki von Take Stuttgart. Hi Niki.
Hi, grüß dich Roman.
Ja, für die Hörer da draußen, wir haben beim letzten Mal über Discord aufgenommen und Discord ist leider irgendwie gerade nicht mehr so cool mit dem Crackbot, den ich immer für die Aufnahme verwendet habe. Also ganz viel Technikgelaber, am Ende hat es nicht funktioniert. Aber schön, so hören wir uns ein zweites Mal und sehen uns ein erstes Mal, freut mich sehr. Wir reden heute über euer Projekt, Take Stuttgart. Magst du da vielleicht direkt was zu sagen? Wer seid ihr?
Sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, genau, mein Name ist Niki. Ich arbeite bei Take Stuttgart, das ist das Partydrogenangebot hier aus der Stadt von Release. Release ist unser Träger, das ist der Teil der Suchthilfe in Stuttgart. Wir machen Beratung, Prävention, ganz klassisch. Und eben auch seit 2015, da war es noch ein Projekt, gehen wir auf Partys und auf Festivals und beraten dort die Leute vor Ort und informieren sachlich über Freizeitdrogen, genau.
Freizeitdrogen. Jetzt stellt sich mir natürlich als allererstes die Frage, was sind denn Freizeitdrogen?
Das sind die Substanzen, die Menschen vorrangig natürlich am Wochenende konsumieren, in Clubs, auf Festivals, vorrangig in der elektronischen Musikszene. Und die Leute kommen natürlich nicht montagmorgens in die Drogenberatungsstelle und sagen, hey, ich habe da am Wochenende eine Pille gehabt, die war irgendwie nicht so cool. Die Leute erreicht man eben mit der klassischen Beratung nicht. Und dann hat sich Release gedacht, Mensch, wie erreichen wir die Leute? Und haben eben 2015 das Projekt gegründet. Und nach 3 Jahren hat der Gemeinderat der Stadt Stuttgart gesagt, wir finden das super, wir finden das wichtig. Und dann wurden wir regelfinanziert und dürfen jetzt seit 2018 dann genau Gesundheitsförderung im Nachtleben machen.
Voll gut, voll gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde das auch super, super wichtig. Gerade wenn ich überlege, wie ich damals feiern gegangen bin, da hast du dir nicht überlegt, was da drin sein könnte. Und Ich denke, so ist es heutzutage auch noch. Wie sieht denn das mit der Freizeitdroge Nummer 1 in Deutschland aus, also Alkohol? Seid ihr da auch beratend aktiv?
Ja klar, also Alkohol und Tabak zählt natürlich auch zu den Substanzen, zu den Psychoaktiven. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Illegalisierten, aber wir haben zum Beispiel auch Broschüren über das Thema Alkohol. Eigene Broschüren, genau, die dann eben aufklären über die Risiken, Nebenwirkungen, erwünschte Wirkungen. Und wenn Menschen dann bei uns an Stand kommen und dazu eine Frage haben, beraten wir die natürlich auch. Und wir klären natürlich auch immer über den Mischkonsum auf, weil in den meisten Fällen gehen die Leute ja feiern, trinken ihre 5, 6, 8, 9 Bierchen und nehmen eventuell dann noch andere Substanzen dazu.
Okay, ich verstehe. Wie kann ich mir das vorstellen als Laie, der überhaupt gar keine Ahnung hat mit 21 Jahren Konsumerfahrung? ich gehe jetzt in den Club, gehe an der Garderobe vorbei, gebe meine Klamotten ab, also meine Jacke, und kommt auf den Club an, ne? Und dann habt ihr dort einen Stand einfach, wie so ein Infostand, oder wie?
Genau, richtig. Also wir sind ein sehr niedrigschwelliges Projekt, das heißt, wir gehen nicht aktiv auf die Leute zu, also wir quatschen jetzt niemanden aktiv an und sagen, ey, hast du schon unseren coolen neuen Flyer gesehen? Sondern wir stehen da einfach relativ im Hintergrund sozusagen, trotzdem gut sichtbar und auffindbar für die Menschen, die auf der Party sind, und haben, wenn der Platz es hergibt, dann auch einen kleinen Chill-Out-Bereich mit so Liegestühlen und haben dann auf dem Infostand eben zum einen unsere Informationsflyer und Broschüren über die verschiedenen Substanzen, aber auch so kleine Goodies, die man eben für eine gute Party braucht, angefangen über Rohrstöpsel, Kondome, Traubenzucker, alles Mögliche. Aktivkohlefilter haben wir dabei. Center-Shock-Kaugummis, die sind immer sehr beliebt.
Das glaube ich sofort.
Ja, und dann stehen wir da und warten, bis uns jemand anquatscht.
Okay, das ist doch aber mega gut. Ich habe selber ein paar Center-Shocks, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war ich so in meinem Nostalgiefilm drin, dass ich dachte, oh boah, so ein Center-Shocks, hast du auch mal wieder Bock drauf. Die Dinger sind mega gut. Danke übrigens an der Stelle, muss ich dir sehr, sehr danken. Sind mega gut, wenn du Suchtdruck hast, weil die diesen Fokus durchbrechen, ne?
Durch das Saure, ne? Also dadurch, dass sie ja richtig quietschig sauer sind, die schmecken aber auch nur 10 Minuten, danach ist irgendwie blöd. Ja, genau. Aber das sagen auch ganz viele, die dann irgendwie zum Beispiel gerade vielleicht ein bisschen zu viel MDMA erwischt haben oder es ballert halt ein bisschen zu sehr, dann fokussiert das nochmal ganz gut, das Saure. Das ist echt, aus Nostalgiegründen ist das eine, aber so ein bisschen eine Wirkung hat es natürlich auch.
Ja. Du hast gerade von Informationen gesprochen, ihr quatscht mit den Leuten auf der Party. Wie können wir uns das vorstellen? Also ich komme jetzt als Drofi bei dir an den Stand, also Drofi im positiven Sinne, komme bei dir an den Stand und habe Gesichtskasper vom Allerfeinsten und versuche ein Gespräch anzufangen, aber vielleicht noch gar nicht wegen dem Stand, sondern einfach nur, weil ich ein Typ bin, ein Druff bin und du eine attraktive Frau, die dahinter steht. Wie läuft dieses Gespräch ab? Also du wirst wahrscheinlich schnell den Fokus auf euer Main-Business bringen, ne?
Ein Stück weit schon. Also die meisten Leute fragen natürlich als allererstes, was macht denn ihr hier, ne? Das ist so die Standardfrage. Ich glaube, wenn ich dafür jedes Mal 10 Cent kriegen würde, wäre ich schon reich. Genau, und natürlich kann es auch mal sein, dass der von dir beschriebene Typ Mensch an den Stand kommt. Und dann ist es ja auch so, ich mache ja nicht nur Informationen über Substanzen, sondern auch so ein bisschen Psycare, kann man fast schon sagen, psychedelische Ambulanz nennt man es auch manchmal. Also wenn ich jetzt merke, die Person hat diesen typischen Laberflash, dann versuche ich schon ein Gespräch mit der Person zu führen, zu fragen, hey, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Brauchst vielleicht ein Magnesium? Oder trinkt man einen Schluck Wasser zwischendurch, ne? Und wenn es mir dann aber zu touchy wird, sage ich jetzt mal, ich bin ja nie alleine da. Also wir sind ja immer mindestens zu zweit oder zu dritt da. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Genau, hauptamtlich sind wir eben die drei Mädels, Maren, Jule und ich. Und wir haben aber über 50 Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Ja, und dann kann es auch sein, dass wir den jungen Menschen dann wieder an seine Freunde übergeben. Freundlich, aber bestimmt.
Freundlich, aber bestimmt ist ein gutes Thema. Das ist, das habe ich bei der Bundeswehr auch gelernt, ne? Gerade bei Leuten, die ein bisschen drüber sind, da, die wollen ja meistens gar nichts Böses, ne? Und da ist es sehr, sehr gut zu sagen, pass mal auf, ich weiß genau, was du meinst, aber hier spielen wir nach meinen Regeln. Cool. Du hast gerade die ehrenamtlichen Mitarbeiter angesprochen. Also ihr seid ein Kernteam von 3 Leuten, ne? Und wie läuft das? Also die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das heißt, ihr seid dann in verschiedenen Clubs unterwegs an den Wochenenden, oder?
Das wäre der wünschenswerte Zustand, genau. Aktuell ist es so, dass wir meistens einen Club pro Abend bzw. pro Wochenende rein theoretisch bedienen könnten, ne, mit dem Pool an Ehrenamtlichen. Durch Corona bedingt natürlich gerade aktuell läuft eher wenig. So langsam startet es jetzt wieder, dass wir auf private Veranstaltungen, also man darf ja mit 100 Leuten oder 99 sind es, glaube ich, darf man ja private Geburtstage oder Hochzeiten oder weiß der Kuckuck was feiern. Da werden wir schon eingeladen. Ist natürlich was anderes wie ein Club-Setting. Aber unser Wunsch wäre es, dass die Ehrenamtlichen dann nächstes Jahr im Rahmen unseres neuen Projektes, Peers on Tour heißt das, POT, kurz, dann auch ohne uns losziehen können und wir quasi mehrere Locations an einem Abend ablaufen können. Stuttgart hat den Vorteil, dass es nicht so dezentral alles ist, wie jetzt in anderen größeren Städten wie Berlin, wo man zum Teil von Club zu Club ja eine halbe Stunde braucht. In Stuttgart ist alles relativ fußläufig beieinander. Genau. Also es kann auch schon mal sein, dass wir an einem Abend irgendwie dann erst auf einem Geburtstag sind und später dann nochmal auf eine Afterhour oder so gehen. Das passiert jetzt gerade aktuell natürlich nicht, wegen Corona. aber genau, wünschenswert wäre das, dass alle unsere Ehrenamtlichen und wir jedes Wochenende immer ansprechbar sind für die Leute. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen.
Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel, dass da soll es hingehen. Okay. Du hast vorhin gesagt, Partyfood. Was, also die Center Shocks haben wir schon, ne? Was ist denn Partyfood? Also Bierchen.
Bierchen, genau. Also tatsächlich gibt es ja so Kleinigkeiten, die man schon während, also die man auch vor der Party schon machen kann. Wen das interessiert, der kann gerne auf unsere Website schauen, www.take-stuttgart.de. Da haben wir das auch nochmal unter der Rubrik Partyfood veröffentlicht. Da gibt es einen ganz tollen Aufsatz. Kann man sich runterladen, ist eine PDF und sich in Ruhe mal durchlesen. Und während der Party sind dann halt so Kleinigkeiten wie Erdnüsse zum Beispiel haben wir dabei, um ein bisschen so den Salzhaushalt wieder aufzufüllen. Ne? Dann haben wir Magnesium dabei, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, wegen den Muskelkrämpfen. Wir haben auch Heilerde dabei, falls jemand Magenprobleme hat oder was, dann kann man sich das im Wasser auflösen. Und in dem Partyfood-Heftchen, was wir eben auf unserer Website haben, und das haben wir auch immer ausgedruckt bei den Partys dabei, ist auch so ein bisschen für die, ja, nach der Party quasi, Afterfood sozusagen. Was kann ich meinem Körper Gutes tun, weil man ja doch viel Bewegung, viel Tanzen, viel Schwitzen, Alkoholkonsum etc. Ist ziemlich anstrengend für den Körper und dann muss man halt gut auf sich aufpassen und gut für sich sorgen, nicht nur durch Ruhe, sondern eben auch durchs Essen.
Verstehe. Coole Sache, also mega gutes Angebot. Hätten wir vielleicht früher auch ein bisschen mehr drauf achten sollen.
Na, hinterher ist man immer schlauer, ne?
Ist so, ist wirklich so. Gerade, man kennt das bekannteste Beispiel, ist ja diese Elektrolyte, der Elektrolythaushalt beim Alkoholkonsum. Mhm. Aber auch bei den chemischen Substanzen kann man mega viel machen. Jemand aus meiner Community, der ist ein krasser Nerd, versorgt mich regelmäßig mit Tipps. Und der sagt auch Magnesium, Vitamin C, also so blöd wie es klingt, ne? Vitamin C hilft voll gut. voll simpel eigentlich. Das ist mega wichtig. Gerade auch, wie du es selber schon gesagt hast, nach der Party, weil da kommt man ja eigentlich in dieses Tief, so wo du denkst, boah, jetzt was essen.
Genau so.
Nein. oh Gott. Okay, aber Drug-Checking macht ihr jetzt nicht, ne?
Nee, leider nicht. Also das würden wir natürlich auch gern, ne? Wenn wir bei Wünsch dir was wären. Also ich hätte gern einmal Drug-Checking für Stuttgart und für ganz Deutschland. das Problem beim Drug-Checking ist, dass es per se jetzt nicht verboten ist. Aber sobald du mir jetzt, also stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt ein Drug-Checking-Labor, so ein mini kleines Ding dabei und könnte diesen Test machen. Also da geht es ja dann erstmal um diesen Schnelltest, wie es ja in der Schweiz schon gemacht wird. Und du ein bisschen was von deiner Pille zum Beispiel. So, dann habe ich die ja in der Hand, also besitze ich sie, also mache ich mich strafbar. Ja, das ist ja dieses Besitzding und so, alles in Deutschland um den Konsum herum ist verboten, außer der Konsum, der ist nicht verboten. Und da sind viele Leute gerade in der Klärung mit den zuständigen Polizeibehörden, weil Polizei ist ja auch wieder immer Ländersache und nicht Bundessache. Und also super kompliziert. Wir sagen aber, das ist super, super wichtig, gerade wenn wir den Auftrag haben, Gesundheitsförderung im Nachtleben eben zu machen. Dann brauchen wir neben den ganzen Goodies und Gimmicks, die wir halt dabei haben, was ich ja vorhin schon gesagt habe, und den Broschüren und Informationen, brauchen wir eigentlich auch Drug-Checking, ja? Weil die Leute sich dann erst richtig entscheiden können, nehme ich die Substanz oder nehme ich sie nicht. Und ich erlebe das immer ganz oft am Stand, wenn die Leute dann zu uns kommen und wir quatschen drüber, die fragen natürlich auch, hey cool, macht ihr auch Drug-Checking? Und dann erkläre ich denen das, so wie ich es dir jetzt gerade erzählt habe. Und dann sagen die auch, naja, wenn ich wüsste, was in meinen Sachen drin ist, würde ich es vielleicht manchmal gar nicht nehmen. Ja? Oder vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht nur ein Viertel. Und wir müssen uns dann halt, ja genau, wir müssen uns dann halt auf die Ergebnisse von den Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und Österreich so ein bisschen in Anführungszeichen verlassen, aber du weißt ja nie, weißt wahrscheinlich selber, die Pille kann gleich aussehen, aber unterschiedliche Wirkstoffe.
Ja, also es gibt selten, also ich weiß nicht, kennst du die Serie How to Sell Drugs Online and Fast?
Ja, ja, die habe ich richtig durchgesuchtet.
Ich auch. Also beide jeweils am Erscheinungstag.
Ja, richtig.
Und es ist selten die Situation, dass du den Stoff so rein hast, wie er von dort kommt, nämlich in holländischen irgendwelchen Fabriken, richtig, sondern oft stanzen die Ticker das ja selbst. Ne?
Ja. Also es ist schon sehr utopisch, wie das in der Serie dargestellt wird. Ne? Also Unterhaltungsfaktor 100 so, aber die Realität sieht halt echt ein bisschen anders aus.
Ist wirklich so. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, wenn man die Möglichkeit hätte, Drug-Checking zu betreiben und falls das hier jemand hört, der was zu sagen hat, dann wäre das cool, wenn du das mal weitergibst, denn genau das ist nämlich der Punkt. Also wenn ich nicht weiß, was in meinem Stoff drin ist, nehmen tue ich ihn sowieso. Ich habe es ja schon gekauft. Ne? Also ja. Dann ist das Risiko des Krankenhausaufenthaltes oder halt vielleicht noch Schlimmerem wesentlich höher, als wenn ich halt kurz überprüfen lasse, was da drin ist, ob meine Pille jetzt 75 Mikrogramm MDMA hat oder 500 Mikrogramm, ist ein kleiner Unterschied. Und das ist ja, das ist genau das, warum man das betreiben sollte, warum es Sinn macht, auch damit man weiß, welche Streckmittel da drin sind. Hätte ich früher gewusst, was in meinem Kokain drin ist, dann hätte ich auf jeden Fall, dann hätte ich auf jeden Fall keinen Fuffi mehr bezahlt.
Ja, das ist es halt auch, ne? Also das ist das, was wir tatsächlich gerade auch immer wieder feststellen, wenn wir die Substanzwarnungen aus der Schweiz und aus Österreich anschauen. Also ich habe es erst letztens mit meiner Kollegin gehabt, da habe ich eine Übersicht gemacht über Streckmittel, weil ich dachte, Mensch, ist doch ganz gut, wenn man die mit am Stand hat, weil oft fragen die Leute ja auch, ich meine Koffein und so, das ist allen gängig, das kennt jeder, aber es gibt ja auch ganz andere wilde Sachen. Du, mir ist richtig schlecht geworden. Also ich saß vor dem Computer und habe das so abgetippt. Und ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen, also dass ich nicht noch habe brechen müssen, war alles. Über Entwurmungsmittel bis hin zu, ach, fangen wir jetzt gar nicht an, neue psychoaktive Substanzen, die zum Teil sogar tödlich enden können, im Mikrogrammbereich, wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Ne? Und jetzt erst Anfang der Woche habe ich wieder die Substanzwarnungen gecheckt. Und was gerade ein richtiges Problem ist, ist, dass die synthetischen Cannabinoide, also diese Spice- und Kräutermischungen und so, gerade wieder ein richtiges Hoch erfahren, weil die Leute Nutzhanf, also Cannabisblüten, die kein THC enthalten, damit strecken und das aber als ganz normales Cannabis verkaufen. Ja, und in der Schweiz sind irgendwie letztens schon 13 Menschen gestorben. So, das ist halt, ohne Drug-Checking findet man das nicht raus. Und Gott sei Dank haben die Schweizer die Möglichkeit zu testen und davor zu warnen. Ne?
Ey, was für ein krasser Bastard muss man eigentlich sein, wenn man Gras, das ist jetzt nun wirklich kein teurer Prozess, auch noch hardcore strecken muss und also das geht, also ehrenlos. gibt's doch gar nicht. Aber genau, das ist das. Also gerade diese neuen psychoaktiven Substanzen, die sind mega lebensgefährlich und die existieren aber nur durch unsere Art der Drogenpolitik. Und dann schließt sich der Kreis, dass eine Drogenbeauftragte sich hinstellt und sagt, Ja, Cannabis ist eine gefährliche Substanz. Ist es ja auch für labile Leute, ne?
Ja.
Aber es wird doch erst gefährlich durch die Kriminalisierung. Und das checken die einfach nicht. Das will mir nicht in den Kopf rein, warum gebildete Menschen an dem Punkt so dumm sind. Verstehe ich.
Ja, leider verstehe ich das auch nicht. Also mich hat die Aussage tatsächlich etwas verwundert. Cannabis ist kein Brokkoli. Es ging ja durch alle Medien, ne? Ich glaube, jeder hat es irgendwie mitbekommen. Und ich hatte am Anfang echt, war ich optimistisch, weil unsere Drogenbeauftragte ja wirklich viel gemacht hat. Sie war bei vielen Einrichtungen, sie war auch bei Kolleginnen und Kollegen beim ZSEC, die ja auch Drug-Checking machen, und hat gesagt, das ist eine super Sache, aber irgendwie passiert halt nichts. Und Frau Ludwig, falls Sie das hören, kommen Sie doch gerne auch mal bei uns vorbei in Stuttgart. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Wir würden uns echt wünschen, dass da auch mal auf die Worte Taten folgen. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, ist ein ganz großes Problem ist ja nicht nur die Illegalität, sondern auch die damit einhergehende Kriminalisierung und Stigmatisierung der betroffenen Menschen, ne? Weil wir dürfen halt nicht vergessen, Sucht ist immerhin eine Krankheit und den Menschen muss geholfen werden oder sollte geholfen werden. Und durch diese Kriminalisierung werden die Leute halt in eine Schublade gesteckt, die können keinen Fuß mehr fassen. Viele Jobs können sie nicht mehr machen, wenn man einen Betäubungsmitteleintrag hat im Führungszeugnis. Führerschein ist irgendwie in Gefahr. Für viele Jobs brauche ich aber einen Führerschein. Und lauter so Geschichten. Also es zieht ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Und da würde ich mir echt mehr Awareness einfach wünschen.
Ja, also da Sucht ist eine Krankheit, ich bin ja selber Polytox diagnostiziert und da hilft halt die Moralkeule nicht, auch wenn man, es lässt sich einfach sagen, selber schuld, aber oft ist es gar nicht der Fall, wenn sich jemand wegdrückt, der in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo vielleicht seine Mutter geschlagen wurde, sein Vater geschlagen wurde, er selber vielleicht missbraucht wurde, dann ist man nicht selber schuld, wenn man zu irgendwelchen Substanzen greift. Dann ist es die Gesellschaft, die dich dazu gemacht hat.
Mhm.
Okay, aber lass uns mal wieder zurück zu Take kommen.
Ja.
Sorry für den kleinen Ausflug. Ihr beratet zu allen Substanzen, oder?
Ja, genau. Also alles, was so im Party-Setting auftritt, alle illegalisierten Substanzen, die so konsumiert werden. Ich denke, das ist flächendeckend in Deutschland ähnlich. Das sind so die Klassiker, Ecstasy, MDMA, Speed, Kokain, Cannabis. Was wir gerade feststellen in Stuttgart und ich glaube auch in Berlin, ist so ein Anstieg, was es Ketamin angeht, also dass medizinische Produkte den Einzug finden ins Party-Setting. Leider auch Benzos, also die ganzen Tranquilizer, Downers, haben wir jetzt eine ganz schöne Welle gehabt mit Tilidin, Xanax und die Dinge, die man eigentlich im Rahmen von einem Arzt verschrieben bekommt. So ist irgendwie gerade eine bedenkliche Entwicklung. Aber ansonsten zu allen gängigen Substanzen. Ja.
Okay. Das mit den Benzos, mit den Opiaten. Oder sagen wir es mal mit dem Medikamentenmissbrauch, das ist richtig heftig geworden. Ich habe das Gefühl, dass Benzos oder Codein, also alle Opiate, die eigentlich als Medizin rausgegeben werden, dass das so in der heutigen Jugend das ist, was für uns damals Gras war.
Also es ist halt schon, wir haben uns das letztens auch gefragt, warum das so ist. Ne? Ich bin ein Mensch und da spreche ich, glaube ich, auch für meine zwei Kolleginnen. Wir wollen immer verstehen, warum. Also wie du ja vorher auch schon gesagt hast, die Moralkeule und der erhobene Zeigefinger, dafür sind andere Menschen zuständig, Polizei und Co. Und ich möchte immer verstehen, warum macht ein Mensch das? Und da stelle ich mir schon die Frage, was passiert in unserer Gesellschaft, dass Menschen sich so dermaßen betäuben müssen? Weil was anderes ist es ja im Endeffekt nicht, sich abzustumpfen, sich zu betäuben, sich zu schießen und eben nicht mit den Stimulantien, die dich nach vorne bringen, die dich pushen, wie jetzt eben zum Beispiel Speed oder so, sondern eben sich gezielt wirklich abzuschießen mit Tranquilizern, so, wo ich denke, okay, krass, wie viel Leid muss ein Mensch ertragen oder was steckt da dahinter, dass Menschen sich so derart betäuben müssen, ne? Und es ist natürlich dann wieder, wie du vorhin auch gesagt hast, gesamtgesellschaftlich irgendwie so ein Ding, liegt vielleicht an unserer Leistungsgesellschaft oder an dem Druck. Das wäre echt mal irgendwie spannend, das zu erforschen.
Ja, absolut. Also ich bin Verfechter von der Theorie. Ich glaube ganz stark, dass das an der Leistungsgesellschaft liegt. Wenn Schüler schon unter immensem Druck stehen und sich deswegen Tilidin reinhauen, nicht Tilidin, Ritalin reinhauen, was ja nichts anderes ist als ein Amphetamin. Oder zur Beruhigung halt, damit sie pennen können, Opiate. Gras ist ja schon Standard geworden. Oder ein Arzt, der eine 30-Stunden-Schicht hat. Na, logisch ist der auf Kokain. Aber will ich von dem operiert werden? Puh, weiß ich nicht.
Eigentlich nicht, ja.
Eigentlich nicht, ja. Wie ist das, wenn ihr mit den Jungs und Mädels oder mit den Konsumenten sprecht und ihr seht, wie die konsumieren? Da, ihr werdet ja sicherlich auch Safer Use Gedanken dabei haben und Tipps dahingehend geben. Was könntest du mir, wenn ich jetzt auf einer Party bin und ich nehme einfach die ganze Bank durch, an Safer Use Tipps geben für den Gebrauch? Ich weiß, du würdest wahrscheinlich sagen, Alter, fahr doch Stufe zurück.
Genau, also wir geben natürlich keine Konsumempfehlungen, aber wir versuchen, das vermeidbare Risiko zu minimieren. Also die Jule sagt das immer so nett, sie sagt immer maximaler Genuss bei minimalem Risiko, und das finde ich ein super Slogan. Und wir haben zum Beispiel, wenn Menschen sich dazu entscheiden, Substanzen zu ziehen, also durch die Nase zu ziehen, haben wir so Safer Sniffing-Geschichten dabei. Das sind so ein Ziehröhrchen und so Alkoholtücher zum Reinigen, ne, zum Desinfizieren. Also jetzt in Zeiten von Corona noch 10-mal wichtiger, davor war es auch schon sehr, sehr wichtig, und immer sein eigenes Ziehröhrchen benutzen. Taschentücher haben wir zum Beispiel auch dabei, da denken die wenigsten dran, sich vor und nach dem Konsum die Nase zu putzen, dass eben die Rückstände, die in der Nase bleiben, rauskommen, weil die Nase filtert ja nicht umsonst gewisse Dinge raus. Genau. Ja, ansonsten, wenn jetzt jemand zum Beispiel vorhat, eine Pille Ecstasy irgendwie zu nehmen, und er findet die zum Beispiel in den Pillenwarnungen von den Kollegen und Kolleginnen aus der Schweiz, dann raten wir halt auch immer, hey, teste immer erstmal vorsichtig an. Stell dir am besten noch einen Timer im Handy, dann weißt du irgendwie, weil das Zeitempfinden ist ja unter Substanzkonsum immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja, und genau, und raten einfach so, lieber Vorsicht als Nachsicht.
Also du zuerst, Entschuldigung.
Ja, und ganz, ganz wichtig natürlich, erst informieren und dann konsumieren. Das ist so mein Slogan, den ich eigentlich immer weitergebe.
Gerade bei MDMA, ne? Also die Pillen sind heute echt krasser. Früher waren die zwar größer und teilweise auch, also wir haben uns ja keine Sorgen darüber gemacht. Wir haben die einfach gefressen. Ich habe dir das beim letzten Mal erzählt und werde das jetzt nochmal kurz reinbringen. Ich habe ein halbes Jahr lang jeden Tag es genommen, weil ich fand es einfach so geil. Und mich hat auch niemand irgendwie informiert, aufgehalten oder aufhalten, hätte man mich auch nicht können, aber ich habe ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen gefressen und ich war am Ende so bei 9 bis 12 Stück am Abend. Wenn du das heute machst, da kippst du um.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich daraus eine Frage... Doch, was würdest du jemandem sagen, der dir sagt, ey, ich bin schon seit 2 Wochen unterwegs? Wie kriegt man so jemanden im Griff?
Naja, die Frage ist ja, ob das denn so viel Sinn ergibt, in dem Zustand mit der Person zu sprechen. Ne? Also wie viel kommt denn noch an? Also ich habe, bevor ich hier angefangen habe bei der Beratungsstelle, habe ich mit Jugendlichen zusammengearbeitet, die nicht mehr zu Hause gewohnt haben, also auf einer Wohngruppe. Und da habe ich nachts natürlich auch kein pädagogisches Gespräch mehr geführt, wenn die besoffen, bekifft oder sonst wie nach Hause gekommen sind, weil da hinterfrage ich dann schon die Sinnhaftigkeit. Ne? Aber ich würde der Person vielleicht unauffällig den Flyer unserer Beratungsstelle in die Hand drücken und sagen, hey, pass auf, wenn du dich mal ausgepennt hast, überleg dir doch mal, komm doch mal vorbei, dann können wir mal in Ruhe und hier abseits vom Party-Setting miteinander quatschen. Der Vorteil bei mir und Maren, also meiner anderen Kollegin, ist, dass wir beide eben auch noch in der Beratungsstelle arbeiten. Das heißt, die Person, wenn sie denn unter 21 ist, wir beraten bis 21, die Person zu der Erwachsenenstelle. Genau, und die Person kennt dann unser Gesicht schon, weiß schon, wer wir sind. So, ne? Das könnte vielleicht ein Zugang sein. Ansonsten kann ich eben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenberatung auch nur wärmstens empfehlen. Das sind alles ganz nette, ganz liebe Menschen. Genau, und das wäre so, glaube ich, was... Und vielleicht würde ich ihm auch ein Wasser und eine Banane in die Hand drücken und sagen, du, setz dich doch mal in Chill-Out, mach mal kurz die Augen zu. Genau.
Okay, aber ja, du hast recht. Also in dem Zustand wird es schwierig. Wo du gerade Beratungsstelle gesagt hast, ich habe eine ganz aktuelle Frage bekommen von einer Userin. Die hat Crystal gezogen, okay. Und hat dann gemerkt, dass sie schwanger ist, hat auch aufgehört zu konsumieren, hat aber mega Angst, dass sie nach der Schwangerschaft wieder rückfällig wird. Was würdest du denn da für Tipps geben? Also klar, Beratungsstelle, aber die hat Angst vor der Beratungsstelle, weil sie natürlich denkt, Mensch, man nimmt ihr das Kind dann weg. Mhm. Wie kann man so jemandem helfen? Also es gibt ja auch 100% anonyme Stellen, ne?
Ja, absolut. Also man kann sich tatsächlich jetzt nicht nur bei uns in Stuttgart, ich gehe davon aus, dass es in allen Beratungsstellen so ist, wir haben immer Schweigepflicht. Das ist vielleicht mal das Allerwichtigste vorweg. Also egal, was uns erzählt wird, wir dürfen das nicht nach außen geben. Nicht mal den Eltern, nicht der Polizei, nicht dem Jugendamt. Ne? Und jede Beratungsstelle, ja, sonst würden wir ja unseren Job auch nicht mehr machen können. Ich meine, die Leute erzählen uns von Konsum, die erzählen uns vielleicht sogar, dass sie dealen. Wenn ich dann gleich jedes Mal zur Polizei rennen würde, wird ja gar keiner mehr herkommen. Dann wäre ich leider arbeitslos. Genau, und deiner Bekannten da aus der Community kann ich nur raten, geh auf jeden Fall zur Beratungsstelle. Das ist immer vertraulich, in den meisten Fällen auch anonym. Also man muss seine Daten nicht preisgeben. Und wenn sie tatsächlich jetzt schon abstinent ist und Unterstützung braucht bei der sogenannten Rückfallprophylaxe, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen, wirklich. Und solange das Kind nicht gefährdet ist, also sie nicht wieder super mega anfängt zu konsumieren, das Kind vernachlässigt etc., was ich ja absolut nicht glaube, weil sie hat es ja jetzt schon geschafft aufzuhören, also an der Stelle ganz großen Respekt, dann sehe ich da keine Gefahr, dass das Kind irgendwie weggenommen wird.
Ja. Das habe ich ja auch gesagt. Also sie ist ja schon abstinent, aber klar, die Angst, rückfällig zu werden, ist immer da. Das geht mir, also jetzt nach knapp einem Jahr Abstinenz, auch so. Es geht noch Leuten nach 10 Jahren Abstinenz so. Das ist halt, Sucht ist eine Krankheit, die hast du dein Leben lang. Aber ich glaube auch, der erste Schritt ist getan. Und was das Wichtigste an der ganzen Sache ist, geht in die Gespräche rein. Ne? Ob das jetzt bei Take ist, ihr habt, glaube ich, auch eine Telefonhotline. War das richtig?
Genau, also bei Take, wenn man jetzt im Raum Stuttgart unterwegs ist und zum Beispiel Fragen hat zu Substanzen, kann man uns entweder über die Website eine Nachricht schicken. Also ich habe letztens tatsächlich auch Premiere das erste Mal per WhatsApp eine Anfrage bekommen. Das fand ich richtig cool. Leute, nutzt es, dafür sind wir da. Genau, und wenn es dann spezifischer geht, dann vermitteln wir, wie gesagt, auch weiter an die Beratungsstelle. Und die Kontakte findet man auch alle auf unserer Homepage und oder eine E-Mail oder über Facebook oder über Instagram. Also wir sind auf allen Kanälen vertreten. Und dank dir seid heute auch auf Skype. Genau.
Also man kann euch dort jetzt auch anschreiben?
Bei Skype könnte man rein theoretisch anschreiben. Ich müsste das dann etablieren, dass ich da öfters mal reingucke.
Also wir wollen euch natürlich auch nicht überladen, ne? Aber falls wichtig ist, dass die Konversation stattfindet. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Sprecht miteinander, sprecht über eure Ängste vor allen Dingen. Niemand verurteilt dich, wenn du Angst vor irgendetwas hast oder Bedenken vor irgendetwas hast. Sowas machen nur Kleingeister. Und da wollen wir ja weg.
Also. Richtig, absolut. Ja, also was ich auch so schön finde bei uns, dass wir diesen akzeptierenden Ansatz eben haben. Ne? Und wir sagen, Konsum findet statt, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Wenn eine Person an Stand kommt, hat die es entweder schon vor der Party gekauft, käuflich erworben oder auf der Party oder wie auch immer. Das heißt, diese Person hat den Schritt schon getätigt zum Konsum hin. Und die Person dann zu verurteilen, also das liegt uns allen total fern. Ne? Wir sagen, okay, hey, wir unterstützen dich und wir beraten immer zieloffen. Das heißt, die Person, die zu uns in die Beratungsstelle kommt, die entscheidet, worüber spreche ich. Möchte ich nur eine Konsumreflexion machen? Möchte ich Substanzkunde? Oder möchte ich tatsächlich Hilfe zum Abstinenz werden? Also das liegt völlig in der Hand des Betroffenen oder der Betroffenen. Ne? Wir sind dann unterstützend da und beraten stehen wir dann zur Seite.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ganz neu Skype. Wo, per E-Mail, per Telefon, auf welchen Kanälen findet man euch noch?
Also auf Facebook findet man uns als Take Stuttgart. Genau, wir haben eine Seite. Und auf Instagram natürlich auch. Wir freuen uns immer über Follower, weil wir jetzt seit der Corona-Zeit auch ab und zu mal live auf Instagram sind. Genau, da freuen wir uns dann auch immer über ganz viele Zuschauer. Und könnt ihr alle eure Fragen stellen. Kündigen wir auch meistens eine Woche vorher an, wenn wir dann irgendwie so eine Fragerunde machen. Genau, und da einfach Take Stuttgart eingeben und dann findet man uns.
Cool, ich werde das auch alles nochmal in den Shownotes verlinken. Die Facebook-Seite, die Insta-Seite, die cool, Webseite danke. Selbstverständlich. Weil ich hab's, ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin ein absoluter Fan von eurem Projekt. Ihr macht da wirklich richtig, richtig wichtige Arbeit. Ihr habt ja schon gesagt, ihr gehört zu Release.
Genau.
Ja. Was macht Release noch außer Take?
Genau, also Release ist ja hier in Stuttgart eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ein Verein für Suchthilfe. Also wir machen Prävention mit Schulklassen zum Beispiel. Und vielleicht noch selber aus der 7., 8., 9. Klasse. Da kommen dann lustige Sozialarbeiter in die Schule und erzählen was über Drogen.
Genau, ich hatte das nie.
Hast du das nicht? Echt nicht? Also bei mir kam damals die Polizei und ich fand es ganz schrecklich, weil die natürlich den erhobenen Zeigefinger, die hatten zwar den Drogenkoffer dabei, das war ganz cool, man hat da was gesehen, dürfen wir ja leider nicht. aber bei mir war das noch so eindrücklich, so dieses Verteufeln und alles ist böse und wenn man einmal kifft, wird man sofort abhängig. Irgendwie so. Hat sich bei mir eingebrannt. Genau, also wir machen das so nicht.
Sehr gut.
Genau, dann machen wir zum einen die Beratung und dann haben wir noch Thema Medien. Das ist, das heißt Netzpause. Dadurch, dass das Gaming Disorder ja jetzt eine anerkannte Krankheit ist, haben wir einen Kollegen, also wir machen das alle, aber ein Kollege ist ja so ein bisschen federführend, der Max, der macht dazu auch Präventionsveranstaltungen und Beratung, falls jemand sagt, hey, so 8 Stunden zocken am Tag ist doch ein bisschen lang, braucht da mal Unterstützung.
Okay, mega, mega gut. Der Max ist auch herzlichst gern eingeladen in den Podcast, weil tatsächlich das Thema Medien, das Thema Gaming oder Handy-Affinität, nennen wir es mal, bevor wir Sucht nennen, das ist schon sehr, sehr präsent. Und ich erwische mich selbst auch ganz oft dabei, dass ich eigentlich gar nicht will, aber trotzdem aus Gewohnheit aufs Handy gucke und schon ist die nächste halbe Stunde weg. Mhm. Ja, und genauso ähnlich war das früher auch beim Konsum. Jetzt sticht mir die ganze Zeit im Auge so ein Karton. Also den könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir haben ja ein Audioformat. Da steht dick und fett Keta drauf. was ist denn da los?
Okay, warte. Also auf dem Karton steht deshalb Keta drauf, weil da unsere Keta-Broschüren drin waren. Genau. Also die Zuhörer sehen das jetzt leider nicht. Die sehen das super ordentliche Take-Büro. Genau,
ist
da
ja,
steht. Genau, also hinter mir ist der Schrank, wo unser ganzes Material drin ist. Zum einen die Flyer und unten drin unter die ganzen Süßigkeiten. Das ist auch immer bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt, mal zwischendurch sich einen Traum zu holen. genau, und auf dem Karton steht tatsächlich einfach nur Keta, weil da die Broschüren drin waren.
Ja, da kommt der Alte. Den Blick habe ich sofort, was? obwohl ich muss sagen, Keta habe ich selber nie verwendet. Dann können wir mal kurz wieder zu den Substanzen zurückkommen. Mhm. Keta ist mega beliebt gerade. Ne? Also ich habe mit dem Dr. Fabian Steinmetz da auch eine Episode drüber gemacht, wo es um die Substanz an sich geht. Ich frage mich immer noch, also irgendwas muss es ja haben, aber es ist mega beliebt. Was sind da eure Erfahrungen?
Also das Stuttgart orientiert sich ja immer so ein bisschen an Berlin, was auch, also witzigerweise irgendwie, die haben scheinbar eine gute Verbindung zueinander, die zwei Städte, was das Konsumverhalten angeht und auch was das Feierverhalten angeht. Und in beiden Städten immer zeitversetzt kam so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Berlin war irgendwie vor einem Jahr oder so auch mal so eine große Koksschwemme. Selbiges ist dann in Stuttgart passiert. Und genau dasselbe haben wir irgendwie mit Ketamin. Also ich habe keine Ahnung, wer von beiden Städten hat jetzt angefangen sozusagen. Ich glaube, was bei den Leuten das entscheidende Ding ist, dass Ketamin nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Das ist jetzt meine persönliche Hypothese, ne? Dass sie sagen, okay, wenn ich mit einem Beutel Keta erwischt werde, kriege ich zwar auch eine Anzeige, aber nur in Anführungszeichen bei Verstoß gegen das Medikamentengesetz und nicht Betäubungsmittel. So, also ich bin mir auch nicht sicher, wie lange die Regierung das noch mitmacht, dass es nicht im BTM ist. Die überlegen ja sogar CBD jetzt irgendwie als Rauschmittel mit aufzunehmen. Also mit dem Kopfschütteln, genau.
Von dem her. Kann kein Mensch sein.
Ja, das ist ja nicht mal. Oh, ja, egal. Brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Anderes Thema machen wir einen anderen Podcast drüber. Ja, also das ist so meine Vermutung einfach, ja.
Und ich glaube, da kommt auch also außer dass es sowieso krass gehypt wird in der Musikbranche, da kommen auch die ganzen Opiat-Medikamente-Geschichten her, ne? Dass man, wenn man erwischt wird, dann hat man wenigstens keinen Stempel, keinen BTM-Stempel, ne?
Mhm.
Ach, krasse Nummer. Also was die beschissene Drogenpolitik alles für Auswirkungen hat, ist schon hart. Und umso schöner ist es, dass es so eine Projekte wie euers gibt, die trotzdem für die Menschen dann da sind und für die Menschen kämpfen. Und das feiere ich, wie gesagt, megamäßig. Ihr seid jetzt nur im Raum Stuttgart unterwegs oder wird das Ganze, oder wie expandiert ihr?
Brauchen wir Gott sei Dank nicht, weil es gibt noch ganz, ganz viele tolle andere Partydrogenprojekte und Angebote. Ich glaube, mittlerweile sind es sogar 15 Stück, also fast jedes Bundesland hat eins. Und in jeder größeren Stadt findest du die eigentlich. Also in Berlin gibt es die Sonar-Leute, dann gibt es in Hamburg die Vivid-Leute. Ist auch ein ganz junges Projekt, die haben sich so vorletztes Jahr gegründet, finde ich große Klasse. In Bayern gibt es die Mindzone-Menschen, also super viel, auch wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin irgendwie denkt, Mensch, ich wohne in Kiel, ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden kann, ruhig kurz eine Nachricht schicken, wir vermitteln auch gerne den Kontakt weiter, weil die anderen Partydrogenangebote natürlich auch von der ehrenamtlichen Mitarbeit leben. Also wenn da jemand irgendwie Bock hat, sich zu engagieren, scheut euch nicht, entweder schmeißt ihr Google an und sucht in eurer Stadt nach einem Partydrogenangebot oder ihr schreibt uns kurz eine Nachricht und wir vermitteln euch dann weiter.
So nah habe ich tatsächlich schon gelesen. Ja. Auch in Potsdam, ne? Potsdam und Berlin sind die beide.
Genau, in Potsdam gibt es dann auch noch die Eclipse-Leute, genau. Also ganz viel. Frankfurt hat Alice Project, Hamburg hatte ich gerade schon erwähnt, Hannover hat das Momo-Projekt, also wirklich viel, ja.
Mega cool, dass ihr da auch so Hand in Hand zusammenarbeitet. Das ist ja immer so ein Ding in der Leistungsgesellschaft, dass man versucht, sich selbst zu positionieren. Aber ihr seid ja auch da total frei, ne? Weil ihr kriegt ja alle Gelder von wo kommen die Gelder? Vom Staat oder
also von Förderung? Bei uns in Stuttgart ist es so, dass wir das tatsächlich vom Gemeinderat kriegen, ne? Also da ist halt ein Haushalt und da sind wir irgendwie in Posten mit drin. Manch andere Projekte in Deutschland haben es da nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Die müssen halt Projektgelder akquirieren, ne? Und sind auf Spenden angewiesen, oder müssen jedes Jahr wieder einen neuen Projektantrag schreiben und so. Das ist halt wieder diese Ländergeschichte irgendwie, weil es kein einheitliches Ding gibt. Aber wir in Stuttgart sind tatsächlich in der sehr guten Position und versuchen das auch dann zu nutzen, indem wir eben viele Ehrenamtliche ausbilden, kriegen auch eine kleine Aufwandsentschädigung, ne, und das Material kostenfrei zur Verfügung stellen. Also egal, wer zu uns an Stand kommt, es kostet nichts außer ein nettes Lächeln.
Ich finde das, echt krass. Also ich finde es cool, dass es das gibt, wo du gerade gesagt hast, Printmedien sind gerade im präventiven Bereich irgendwie noch so voll das A und O, ne? Also irgendwie bewegt sich jeder im Netz, aber Flyer hat jedes Projekt. Und da wird, also das checke ich nicht so ganz, aber ja, warum nicht?
Also die Kolleginnen und Kollegen aus Bayern haben sogar eine eigene App, die Sauber drauf App. Und da sind alle Infos auch nochmal mit drin. Genau, wir sind ganz oldschool und verteilen unsere Broschüren. Ich persönlich mag es einfach, was in der Hand zu haben. So. Es ist ein schönes Taschenformat, kannst du dir hinten in die Hosentasche stecken, unsere Broschüren. Kannst du mitnehmen, kannst du deinen Freunden zeigen oder zu Hause ins Bücherregal stellen. Und natürlich findet man alles auch online auf unserer Website. Also der Text ist da identisch. Das, was auch in unseren Broschüren steht, findet man auch online auf unserer Website.
Okay. Wo du gerade App gesagt hast, da gibt es ja ganz viele Projekte. Das Deutsche Blaue Kreuz, ich bin da zum Beispiel mit dem Nico von Vollfrei ein bisschen connected. Und die haben ja auch eine mega coole App. Die Blue App, da mit so Chatbot und allem drum und dran. Ich finde es echt cool, wo die Entwicklung dahin geht. Richtig, richtig, richtig gut. Niki, wir sind eigentlich schon, würde sagen, fast am Ende. Wieder gut verflogen, wow, die Zeit.
Ja.
Ich habe noch, ein, zwei Sachen kommen immer am Ende noch. Erstens, hast du irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt vergessen, das haben wir beim letzten Mal gehabt, das haben wir jetzt vergessen und das ist aber mir gerade wichtig noch zu erwähnen?
Oh ja, stimmt, da fällt mir ein, wir haben das letzte Mal noch kurz drüber gesprochen, über so Erste Hilfe im Drogennotfall, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt diesmal. Das war, also genau, da war, glaube ich, so unser Ding, dass die Leute sich nicht davor scheuen sollen, im Notfall tatsächlich, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr ansprechbar ist oder einen flachen Puls hat oder so, die 112 zu rufen, also die Rettung. Und man muss da ja auch nichts von Substanzen am Telefon sagen, weil sonst kommt die Polizei oft schneller als der Rettungswagen. Da scheuen sich manche Leute davor. Klar, die Polizei macht auch nur ihren Job, ganz klar. Aber das war, glaube ich, also das ist auf jeden Fall nochmal so ein wichtiger Hinweis. Findet man auch nochmal auf unserer Website so ein paar Tipps. Ne? Auch stabile Seitenlage und so weiter, dass man das vielleicht ab und zu mal auffrischt und mal nacheinander guckt, ne? Wenn einer schon irgendwie länger in der Ecke liegt, so vorbeigehen und fragen, hey, brauchst du vielleicht ein Wasser, geht's dir gut? So, das ist auf jeden Fall nochmal eine wichtige Message.
Ja, stabile Seitenlage ist super, super wichtig. Ich habe tatsächlich bestimmt mehrere Jahre in einer stabilen Seitenlage geschlafen, weil ich immer, immer Schiss hatte, dass ich nachts ersticke einfach, wenn ich kotze. Und es ist leider gar nicht so selten vorgekommen, dass ich morgens in meinem eigenen Erbrochenen wach geworden bin. Jetzt bin ich ein bisschen raus gerade. ja, also genau. Und wenn ihr die 112 wählt, du hast es gerade schon richtig, richtig cool gesagt, sagt nichts von Substanzen. Ich weiß, man hat dann Adrenalin und der Puls geht hoch, weil einer seiner besten Freunde gerade am Abklappen ist. Sagt einfach, der hat Kreislauf. Der hat Kreislauf. Irgendwas stimmt nicht, der hat Kreislauf. Dann kommen auch die Cops nicht. Cool. Schön, dass du das nochmal mit aufgegriffen hast. Ich hatte es tatsächlich komplett vergessen. Was möchtest du der Sucht und Ordnung Community abschließend noch mit auf den Weg geben?
Ja, also erstmal natürlich nochmal ein dickes Dankeschön, auch für Runde 2. Es hat mir auch diesmal wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir könnten da so ein Duo fix draus machen, einmal im Monat.
Wer weiß, vielleicht kommt was.
Ich finde es mega, mega cool, dass die Community da so am Start ist, dass du uns auch so supportest und auch schon viele deiner Leute aus der Community uns supporten durch Likes auf Instagram, durch Nachrichten. Also mega, mega cool, fettes Danke an der Stelle. Und ja, ich finde es ganz große Klasse, was du da auf die Beine gestellt hast. Mach so weiter. Und ja, für die Community wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben, dass alle gut aufeinander Acht geben. Und dass wir uns hoffentlich bald mal irgendwann auf einer Party wiedersehen.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich für die Blumen. Krass, cool, herzlichen Dank. Kann ich, wie gesagt, nur zurückgeben. Ich bin ein absoluter Fan und freue mich, dass das Gehör findet, was wir hier machen. Und vielleicht treffen wir uns irgendwie mal live auf einer Party, wenn Corona vorbei ist und ich mich wieder auf Partys traue, muss ich auch sagen. Ich habe ein bisschen Schiss, auf Partys zu gehen. Risikosituation und so. Aber hey, super gern. Lass uns gern nochmal was gemeinsam machen. Ich glaube, wir hatten auch nochmal gesprochen wegen, ihr habt so eine Pakete, ne? So eine Safer-Use-Pakete.
Stimmt, ja.
Und wollt ihr nicht da eins noch für die Community zur Verfügung stellen?
Naja, gut, okay. Nee, tatsächlich können wir das sehr, sehr gerne machen. Dadurch, dass du uns so supportest und natürlich auch die Community, gibt es sehr gerne, da überlegen wir uns, glaube ich, noch was, ne, was man dafür tun muss. Gibt es gerne ein Take-Care-Paket, diesmal dann aus dem Süden verschickt, in wohin auch immer. Genau, dann tun wir da einfach ein paar Überraschungen rein, unter anderem eben auch unser Safer Sleeping Set und genau, noch so das ein oder andere für Safer Nightlife.
Mega cool. Niki, ich bedanke mich nochmal von ganzem, ganzem Herzen. Hat mir einen heiden Spaß gemacht. Und genau, wir connecten uns einfach danach nochmal und schauen, was, wo, klar, wie. In diesem Sinne, danke für die tolle Aufnahme. Und ihr da draußen, bis nächstes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.